Guten Morgen. Ich nehme an, dass ich jetzt dran bin. Es ist immer so ambivalent, wenn die Kinder ausgezogen sind. Es ist leerer, es ist ein bisschen stiller. Das Vorteil daran ist, dass die Erwachsenen Gelegenheit haben, besser zu hören. Nachteil ist auch klar, ne? Es ist, irgendwo fehlt etwas Lebendiges. Ich möchte aus dem Evangelium nach Lukas vorlesen, das Gleichnis vom verlorenen Sohn oder wie man es auch nennen könnte, vom barmherzigen Vater. Jesus sagte, ein Mann hatte zwei Söhne. Der jüngere von ihnen sagte zu seinem Vater, Vater, gib mir das Erbteil, das mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter sie auf. Nach wenigen Tagen packte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Dort führte er ein zügelloses Leben und verschleuderte sein Vermögen. Als er alles durchgebracht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er begann, Not zu leiden. Da ging er zu einem Bürger des Landes und drängte sich ihm auf. Der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er hätte gern seinen Hunger mit den Futterschoten gestillt, die die Schweine fraßen, aber niemand gab ihm davon. Da ging er in sich und sagte, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber komme hier vor Hunger um. Ich will aufbrechen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Dann brach er auf und ging zu seinem Vater. Der Vater sah ihn schon von weitem kommen und er hatte Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Da sagte der Sohn zu ihm, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Der Vater aber sagte zu seinen Knechten, holt schnell das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt einen Ring an seine Hand und gebt ihm Sandalen an die Füße. Bringt das Mastkalb her und schlachtet es, wir wollen essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und lebt wieder, er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie begannen, ein Fest zu feiern. Bitte nicht erschrecken. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ich weiß nicht, wer das schon mal gehört hat. Es soll arabisch sein. Diese Wortfolge heißt Bismillah. Sie steht vor fast allen 114 Suren, das heißt Kapiteln des Koran. Und der Satz bedeutet, im Namen Gottes des Erbarmers, des Barmherzigen. Die Rahma, die Barmherzigkeit, ist nach islamischem Gottesverständnis die hervorragende Eigenschaft Gottes. Gott ist der Barmherzige, Gott ist der Allerbarmer, weil er der Schöpfer der Welt, weil er allmächtig ist. Er ist fähig, immer wieder aus eigenem Entschluss und ohne Mitwirkung anderer sich als barmherzig zu erweisen. Man kann sagen, dass die Barmherzigkeit Gottes im Islam immer schon eine große Rolle gespielt hat. Diese Formel, die Bismillah, ist nicht nur im Koran, sondern auch im Alltag, in der Volksfrömmigkeit des Islam ausgesprochen wichtig. Sie ist das vielleicht am häufigsten ausgesprochene Gebetswort. Wie weit sie natürlich in Herz und Handeln aller gläubigen Muslime eingedrungen und wirksam ist, das ist eine ganz andere Frage. Szenenwechsel. Am 13. März 2013 wurde Jorge Mario Bergoglio in Rom zum neuen Papst gewählt. Am 17. März hat er sein erstes Angelusgebet gehalten. Dabei sagte er zu den Menschen auf dem Petersplatz und in der ganzen Welt: Ein bisschen Barmherzigkeit verändert die Welt, macht sie weniger kühl und gerechter. Wir haben es notwendig, diese Barmherzigkeit Gottes gut zu verstehen, dieses barmherzigen Vaters, der so viel Geduld hat. Franziskus, der Papst, lobte und empfahl damals ein Buch des deutschen Kardinals Walter Kasper, bei dem ich in Tübingen noch studieren durfte. Er hatte dieses Buch selber schon im Konklave gelesen. Das heißt, Barmherzigkeit, Grundbegriff des Evangeliums, Schlüssel des christlichen Lebens. Das Thema Barmherzigkeit war diesem Papst so wichtig, dass er zwei Jahre später, am 11. April 2015, zum 50. Jahrestag der Beendigung des Zweiten Vatikanischen Konzils, ein heiliges Jahr der Barmherzigkeit ausrief. Und man darf ruhig sagen, der Satz »Seid barmherzig, wie es auch euer Vater ist« aus dem Lukas-Evangelium, 6. Kapitel, wurde so eine Art Programm für das gesamte Pontifikat von Franziskus. Und man kann auch sagen, dass die Barmherzigkeit als Grundwesen Gottes in der katholischen Kirche dadurch eine Art Wiederentdeckung erlebte. Es führte dazu, dass in der Theologie, in der Verkündigung und im Handeln der Kirche neu von Barmherzigkeit gesprochen wurde. Wie weit sie natürlich in Herz und Handeln aller gläubigen Christen eingedrungen und wirksam ist, das ist ebenfalls eine ganz andere Frage. Ich möchte heute über die Barmherzigkeit Gottes sprechen, unter dem Motto dieses Satzes von Papst Franziskus: Seid barmherzig wie euer Vater. Im ersten Teil geht es um einige biblisch-sprachliche Grundlagen. Im zweiten Teil möchte ich dieses Gleichnis vom barmherzigen Vater, was ich vorgelesen habe, so durchspielen, dass deutlich wird, wie unsere Barmherzigkeit aussehen soll. Und der dritte Teil schließt dann mit einer Geschichte von Barmherzigkeit und Vergebung vor einem ungewöhnlichen Publikum. Soweit die Speisekarte. Also zunächst mal eine rein sprachlich-philologische Beobachtung. In der hebräischen Sprache gibt es den Begriff Rachamim. Vielleicht merken Sie ein bisschen die Nähe zu Rahman. Ja? Überall, wo es heißt, Gott ist barmherzig, steht wörtlich, dass es ihm die Rachamim zusammenzieht. Und die Rachamim, staunen Sie, das ist die Gebärmutter. Das ist jetzt spätestens der Augenblick, wo wir denken an all die Mütter, die heute zwar durch den säkularen Tag Muttertag gefeiert werden. Darf ich mal einfach bitten, die Mütter sind, die Hand zu heben? Man kann es ja nicht jedem ansehen. Also, ich würde mal sagen, dieses Rachamim müssen wir Männer übersetzen. Ja? Es zieht Gott die Rachamim zusammen. Wir Männer müssten sagen, die Eingeweide. Ja? Wir dürfen sagen, dass uns biologisch die Schmerzen, die Frauen bei der Geburt erleiden, in der Gebärmutter erspart worden sind. Ja? Ein Grund mehr Respekt zu haben vor den Frauen, die solche Schmerzen erleiden, um Kindern neues Leben zu geben. Es geht noch weiter. Das griechische Wort, das Jesu Mitgefühl mit den Menschen kennzeichnet, lautet ganz ähnlich, bisschen kompliziert, das Planchnizomai. Es wurde aus dem Begriff gebildet, der für Mutterleib steht oder für Eingeweide. Also sozusagen ein ähnlicher Befund. Die biblische Rede von der Barmherzigkeit Gottes spricht von Gott auch in menschlichen Bildern, wie man merkt. Und sie verlegt hier das Gefühl der Barmherzigkeit auch bei Gott in den Bereich der Organe. Man könnte durchaus etwas salopp sagen, wie ich das gelesen habe, die Barmherzigkeit ist das Bauchgefühl Gottes. Und es gibt eben auch die Entsprechung bei Jesus. Jesus lässt sich von menschlichem Leid, von Bedürftigkeit, von Menschen, denen er begegnet, spontan gewissermaßen aus dem Bauch heraus anrühren. In seinem Verhalten, auch in seiner Verkündigung. Man kann sagen, die Barmherzigkeit Gottes zieht sich durch die gesamte Heilige Schrift, Altes und Neues Testament. Ich will Ihnen keine Stellen aufzählen, sonst wären wir noch lange hier. Aber ein Höhepunkt dieser biblischen Verkündigung vom barmherzigen Gott ist für mich das Gleichnis vom verlorenen Sohn oder barmherzigen Vater, das wir gehört haben. Man kann schon sagen, es ist eins meiner Lieblingsgleichnisse im Neuen Testament. Und das Gleichnis ist, denke ich, sehr bekannt. Das hat jeder schon mal gehört. Und gerade weil das so ist, erlaube ich mir, gleich etwas spielerisch damit umzugehen, nachdem ich uns allen ein Glas Wasser vorgetrunken habe. Ich möchte die Aufmerksamkeit einmal nur auf die Person des Vaters im Gleichnis lenken. Dahinter versteckt sich ja die Rede von Gott. Wie verhält sich dieser Vater? Wie handelt er? Wie geht er um mit diesem etwas spröden, etwas aufrührerischen Sohn? Und wie sollen wir uns verhalten? Ich will das Verhalten des Vaters einfach mal in ein paar Hauptsätzen aufzählen, nacherzählen. Also, der Vater zahlt dem Sohn ohne weiteres sein Erbe aus, als dieser es von ihm verlangt. Das heißt, er entlässt ihn in die Freiheit. Zweitens, der Vater wird von seinem Sohn verlassen. Der Vater ist im Sohn auch in der Fremde präsent, nämlich im Verprassen des väterlichen Erbteils und in der Erinnerung an den Vater, als der Sohn in Not gerät. Dann der Vater sieht den Sohn bei der Rückkehr schon von Weitem. Er hat Mitleid mit ihm und er ist im schönen Wortsinne entgegenkommend. Der Vater sagt kein Wort der Genugtuung oder des Vorwurfs bei der Rückkehr des Sohnes. Der Vater lässt im Gegenteil ein Fest der Versöhnung feiern. Er freut sich, dass der Sohn wieder da ist. So weit, so gut. Das Verhalten dieses Vaters, denke ich, geht weit über das Verhalten eines menschlichen Vaters hinaus. Es ist auch nicht vergleichbar. Es geht hier nicht um Kindererziehung. Es geht darum, wie Gott ist, wie Jesus diesen Gott offenbart hat. So ist Gott. So ist der Gott, den Jesus verkündet. Er ist barmherzig gegenüber den Menschen. Und um das nochmal deutlicher zu machen, will ich jetzt diese Hauptsätze, in denen das Wort Vater vorkam, einmal umwandeln und das Wort Gott einsetzen und sie auf uns hin formulieren. Also, Gott gibt uns die Freiheit zu tun, was wir wollen, auch wenn wir gehen wollen. Gott riskiert und erträgt, dass wir uns von ihm abwenden. Martin Luther spricht einmal von der unbegreiflichen Toleranz Gottes und meint, Gott erträgt den Menschen auch dann, wenn er sich in seiner Selbstbezogenheit von ihm abwendet. Weiter. Gott, der uns die Freiheit schenkt, bei dem es uns gut geht, ist auch in der Entfremdung da. Gott sieht uns auch aus der Ferne. Und er kommt uns voll Mitleid entgegen, wenn wir uns ihm zuwenden. Gott macht keine Vorwürfe. Er hat kein Gefallen an der Unterwerfung oder am Tod des Sünders, sondern dass er lebe, wie es in der Bibel heißt. Gott feiert die Rückkehr des verlorenen Sohnes, des verlorenen Menschen. Er freut sich. Eine dritte Umwandlung, ein letzter Gedanke. Gott und Mensch sind, denke ich, grundsätzlich verschieden und nicht vergleichbar. Aber wenn es tatsächlich heißt, wir sollen barmherzig sein, wie unser Vater es ist, dann dürfen wir uns schon fragen, was bedeutet das Verhalten dieses barmherzigen Vaters, dieses barmherzigen Gottes, dem Menschen gegenüber, für das Verhalten des Menschen anderen Menschen gegenüber? Und jetzt werde ich die Hauptsätze ein weiteres Mal umwandeln in Fragen an uns. Also, wie gehen wir mit der Freiheit des Nächsten um? Wie verhalten wir uns, wenn sich Menschen von uns abwenden, auch wenn sie uns sehr nah sind, auch wenn wir ihnen gut waren? Vertrauen wir darauf, dass Gottes Barmherzigkeit Menschen auch in der Entfremdung oder in der Not nicht verlässt? Was tun wir, Um in unserem Verhalten Gott dem Barmherzigen erfahrbar zu machen, behalten wir Menschen auch aus der Ferne im Blick? Sind wir den Fernstehenden im Wortsinne entgegenkommend? Ersparen wir uns Vorwürfe oder Sätze der Genugtuung, wenn einer umgekehrt ist? Können wir ein Fest der Versöhnung feiern mit solchen, die gescheitert und wieder umgekehrt sind? Ist unsere Freude ehrlich und aufrichtig, wenn jemand umkehrt? Seid barmherzig, wie es auch euer Vater ist. Dieses Wort, diese Aufforderung, barmherzig zu sein, wie Gott der Vater, hat für uns und für jeden, der sich Christen nennen möchte, in seinem Verhalten Konsequenzen. Aber ich denke, vor allen Konsequenzen und vor allem, was dann sozusagen nach einem moralischen Gebot aussieht, sollten wir uns immer klar machen, dass Gott vor allem auch uns gegenüber barmherzig ist. Wir leben von seiner Barmherzigkeit, Tag für Tag, egal wer wir sind, ob Arbeiter, ob Adliger, ob Politiker, ob einfacher Bürger, ob Intellektueller oder einer, der die Förderschule besucht hat. Das Bauchgefühl Gottes, seine Barmherzigkeit gehört zu seinem Wesen, so wie Jesus ihn offenbart und verkündet hat. Und so sollte er heute eigentlich auch verkündet werden. Und als ein Beispiel für die Verkündigung unserer Zeit möchte ich die ungewöhnliche Predigt eines ungewöhnlichen Priesters vor einem ungewöhnlichen Publikum wiedergeben. Nach dem nächsten Schluck. Guy Gilbert ist ein französischer Priester von inzwischen 83 Jahren. Ich glaube, er kümmert sich immer noch, seit Jahrzehnten, um straffällig geworden oder verwahrloste Jugendliche. In Frankreich und Belgien wird er Rockerpriester genannt, Prêtre des Loubards. Dieser Rockerpriester durfte im Jahr 2003 bei der Trauung des belgischen Prinzenpaares Laurent von Belgien und Claire Combes eine kleine Meditation halten. Denn dieser Prinz Laurent von Belgien hatte mal bei ihm und seinen Jugendlichen ein Praktikum absolviert. Guy Gilbert erzählte also in der Trauungsmesse vor den versammelten kirchlichen Häuptern, kirchlichen und weltlichen Würdenträgern auf seine eigene, ziemlich direkte, manchmal derbe Weise das Gleichnis vom barmherzigen Vater. Ich habe den Text selber aus dem Französischen übersetzt und möchte ihn zum Abschluss hier wiedergeben. Guy Gilbert wendet sich also an das Brautpaar und sagt, der hat die beiden geduzt, Claire und Laurent, seid Tag für Tag, alle beide, Menschenwesen voller Barmherzigkeit. Ich widme euch eine der schönsten und wahren Geschichten, die ich kenne. Es ist die Geschichte von den weißen Tüchern, L'histoire des foulards blancs. Die geht so. Ein junger Mann von 20 Jahren hatte seinen Eltern Schande gemacht. Eine Angelegenheit, die das Ansehen der Eltern gründlich zerstörte. Und der Vater sagte zu seinem Sohn Jean, der Schande über die Familie gebracht hatte, Jean, mach, dass du wegkommst. Fous le camp. Setz deinen Fuß nie wieder über diese Schwelle. Jean ging also weg, schweren Herzens. Doch als einige Zeit ins Land gezogen war, sagte er zu sich, ich bin wirklich Abschaum, ein Schweinehund. Ich will meinen Vater um Verzeihung bitten. Aber er hatte Angst, sein Vater würde ihn aus dem Haus werfen. Deshalb schrieb er ihm, wirklich, Papa, ich habe Schande über dich gebracht und ich bitte dich um Verzeihung. Ich würde so gern nach Hause kommen. Ich schreibe dir, aber ich gebe keine Adresse an, denn ich habe solche Angst, dass du Nein sagst. Wenn du mir verzeihst, schrieb er in seinem Brief, dann bitte ich dich, hänge ein weißes Tuch an den Apfelbaum vor dem Haus. Du weißt schon, die große Allee, die zum Haus führt. Häng ein weißes Tuch an den letzten Apfelbaum. Einige Zeit später sprach Jean zu seinem Freund Marc. Marc, bitte begleite mich nach Hause. Ich werde bis 500 Meter vor das Haus fahren. Dann sollst du das Steuer übernehmen. Ich werde mich auf dem Beifahrersitz setzen und die Augen schließen. Dann fährst du langsam die Allee mit den Apfelbäumen hinunter und hältst an. Wenn ein weißes Tuch da ist, stürze ich ins Haus. Wenn kein Tuch da ist, werde ich niemals mehr nach Hause zurückkehren. Gesagt, getan. 500 Meter vor dem Haus übergibt Jean das Steuer an Marc. Jean setzt sich auf den Beifahrersitz. Langsam fährt der Wagen die Apfelbaumallee hinunter bis zum letzten Apfelbaum vor dem Haus. Und Jean, die Augen geschlossen, sagt zu Marc: Ich flehe dich an, Marc. Hat mein Vater das weiße Tuch in den Apfelbaum vor dem Haus gehängt? Und Marc antwortet: Nein, Jean. Da ist nicht ein Tuch in dem Apfelbaum vor dem Haus, sondern da sind zig Tücher die ganze Allee entlang bis zum Haus. Liebe Brüder und Schwestern, so schließt Guy Gilbert seine Meditation und ich schließe mich ihm an. Geht aus diesem Gottesdienst mit weißen Tüchern in euren Herzen. Claire und Laurent, sagte er, seid barmherzige Menschen. Unsere Welt geht zugrunde aus Mangel an Menschen, die voller Barmherzigkeit sind. Katholiken, Protestanten, Orthodoxe, Moslems, Juden, Buddhisten, Atheisten, Agnostiker, seid Menschenwesen der Barmherzigkeit. Soyez des êtres de miséricorde. Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Gottes, des Erbarmers, des Barmherzigen. Diese Anrufung im Koran trifft sich zuletzt mit dem Aufruf dieses belgischen Rockerpriesters Gilbert an die Menschen aller Religionen, nämlich barmherzig zu sein, so wie Gott aus seinem innersten Wesen nach für alle Menschen ist. Seid barmherzig wie euer Vater. Amen.